Das Kind in der Krippe steht ja im Zentrum von Weihnachten. Gott wird als Mensch geboren. Entschuldigung, ja, gut. Vielen Dank. Gott wird als Mensch geboren. Die Engel verkündigen den Hirten dieses großartige Ereignis. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist Christus, der Herr. Doch weder die Hirten noch Maria und Josef ahnten, wie hoch der Preis für diese Rettung sein wird. Um uns verlorene Menschen zu retten, musste Jesus unsere Strafe bezahlen. Und deshalb ließ er eine schreckliche Hinrichtung über sich ergehen. Weihnachten ist das Fest der Liebe, weil Jesus mit seinem stellvertretenden Sterben für uns das Liebeszeichen Gottes geworden ist. Ganz wichtig. Alle sprechen von Fest der Liebe. Ich meine, ist es ein Fest der Liebe, wenn irgendein Kind auf die Welt kommt? Ja, für diese Familie vielleicht. Fest der Liebe ist, weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Weihnachten in ihrer tiefsten Bedeutung kann nur verstehen, wer begriffen hat, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Nun, die Hirten eilten zur Krippe und es ist Tradition, dass wir in der Advents- und Weihnachtszeit Krippen zur Erinnerung an dieses großartige Ereignis aufstellen. Auch wir zu Hause haben eine, aber die hier ist nicht von uns zu Hause. Wir sehen hier eine schlichte Krippe. Die Futterkrippe mit dem Kind steht mit Maria und Josef im Zentrum. Ein Hirte mit seinen Schafen steht symbolisch für die Hirtengruppe. Auch ein Engel steht dabei, obwohl im Stall kein Engel in Erscheinung trat. Aber Engel begleiteten das ganze Ereignis von Weihnachten, der Geburt von Jesus. Und zur Krippe gehören auch meist die drei Könige. Mit der Geschichte der drei Könige werden wir uns heute beschäftigen. Doch ich muss es gleich richtigstellen, es waren gar keine Könige, die zu Jesus kamen. In der Erzählung bei Matthäus wird nur von zwei Königen gesprochen, wenn ihr das genau liest. Wer ist der eine König? Balthasar? Melchior? Herodes. Der eine König ist Herodes, von dem gesprochen wird. Der zweite König? Jesus. Zwei Könige werden erwähnt in der Erzählung der Weisen, das ist Herodes, das ist Jesus. Die beiden werden als Könige bezeichnet. Der eine König ist eben Herodes, der andere Jesus. Die Männer aus dem Morgenland werden im griechischen Text als Magoi bezeichnet, was wir mit Mager oder Magier übersetzen. Magier hatte aber nichts mit Zauberei oder Wahrsagerei zu tun. Diese Männer gehörten mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Volksstamm der Meder, zur vornehmen Priester- und Gelehrtenklasse. Vermutlich war ihre Stellung und Aufgabe ähnlich wie die des Stammes Levi im Volk Israel. Offensichtlich beschäftigten sie sich nicht nur mit ihrer heidnischen Theologie, sondern auch mit Naturwissenschaften und dazu gehörte auch die Sternkunde. Und als kluge Ratgeber des Königs wurden sie in alle wichtigen Staatsgeschäfte einbezogen. Von daher wird das Wort Magier oft mit Weisen ins Deutsche übersetzt, was auch sehr zutreffend ist und so falsche Assoziationen vermieden werden. Stellt euch vor, in unserer deutschen Übersetzung würde hier Magier stehen, die Magier sind gekommen, dann würden alle an Esoterik und Okkultismus denken, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Deshalb ist die Übersetzung weise, sehr weise, dass man das so macht. Übrigens entstand die Idee, es würde sich bei diesen Männern um Könige handeln, erst im 5. Jahrhundert nach Christus. Die altkirchlichen Gelehrten schlossen aufgrund der Dreizahl der Geschenke, dass die Weisen drei Könige gewesen seien. Im 8. Jahrhundert erst meinte man, ihre Namen zu kennen, oder vielleicht hat man ihnen einfach die Namen geben wollen, die wir jetzt ja gehört hatten, außer dem Balthasar. Genau. Kaspar, Melchior und Balthasar. Also erst im 8. Jahrhundert hat man gemeint, man würde sie kennen, oder hat gedacht, man muss das jetzt etwas emotionalisieren und die müssen jetzt einfach Namen haben. Und dann hat man diese drei Namen ihnen gegeben. Matthäus berichtet lediglich, dass Weise aus dem Morgenland kamen und mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich um eine größere Reisegruppe. Da die Weisen mit den Hirten zusammen in einer Krippe aufgestellt werden, könnte der Eindruck entstehen, dass der Besuch praktisch zur selben Zeit stattgefunden hätte. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Weisen erst ein halbes bis zwei Jahre nach der Geburt von Jesus nach Bethlehem kamen. Und zwei Punkte weisen darauf hin. Zum einen berichtet Matthäus, dass die Weisen Jesus in einem Haus in Bethlehem besuchten. Sie gingen also nicht wie die Hirten zur Futterkrippe. Maria und Josef waren offensichtlich umgezogen in ein Haus. Und zum anderen erkundigt sich Herodes genauestens über den Zeitpunkt, an dem die Weisen den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Und aufgrund dieser Information ließ er später alle Buben unter zwei Jahren töten. Deshalb können wir davon ausgehen, dass die Weisen erst ein halbes bis zwei Jahre nach der Geburt von Jesus nach Bethlehem kamen. Und nachdem wir nun die möglichen Missverständnisse geklärt haben, wenden wir uns doch dieser Geschichte zu. Jesus wurde in der Regierungszeit des Königs Herodes geboren. Herodes regierte 37 bis 4 vor Christus. Aufgrund eines Fehlers in der dionysischen Zeitrechnung wurde die Geburt von Jesus circa 6 Jahre zu spät angesetzt. In Wirklichkeit wurde Jesus bereits so circa 6 vor Christus geboren. Herodes war übrigens die Quelle dieser Aussage hier, oder die genaueren Ausgaben, seht ihr bei meinem Predigtmanuskript, könnt ihr das nachschauen. Herodes war ein mächtiger Herrscher, der ständig befürchtete, jemand könnte ihn ermorden, um die Herrschaft an sich zu reißen. Und das kam damals auch sehr oft vor, auch im Römischen Reich. Viele Kaiser sind vergiftet worden oder erstochen, oder weil andere diese Macht an sich reißen wollten. Und so war Herodes auch in ständiger Angst, jemand könnte ihn beseitigen und dann quasi die Macht übernehmen. Bei Herodes nahm diese Angst krankhafte Züge an, je älter er wurde. So beseitigte er alle, bei denen er vermutete, sie könnten ihm gefährlich werden. Selbst seine engsten Verwandten ließ er töten, wie zum Beispiel seinen Schwager Aristobul, seine Frau Marianne und deren Mutter Alexandra. Und wie krank dieser Mann war, zeigt, dass er praktisch den Tod seiner liebsten Frau Marianne, die er umgebracht hat, fast sein Leben lang nicht überwunden hat. Er hat sie zwar umgebracht, aber hat es fast nicht überwunden. Er scheute sich auch nicht, seine eigenen Söhne, die seine Thronfolger gewesen wären, rechtmäßigen, Aristobul, Alexander und Antipater zu ermorden. Die Liste seiner Morde ist sehr lang. Und Josephus schildert die Situation im Haus des Herodes folgendermaßen: Der Palast war voll der schlimmsten Gräueltaten. Jeder erdichtete im Sinne seiner Feindschaft und seines Hasses die entsprechenden Verleumdungen. Und viele missbrauchten die Mordgier des Königs gegen ihre Gegner. Die Lüge fand sofort Glauben, und also wenn ich einen beseitigen lassen wollte, so einen Feind von mir, sagte ich Herodes: Du Herodes, du musst aufpassen, der hat es auf deinen Thron abgesehen, und schon war er tot. Die Lüge fand sofort Glauben und die Strafen waren noch schneller als die Verleumdung. So wurde einer, der eben noch Ankläger war, zum Angeklagten und man führt ihn mit dem von ihm Beschuldigten ab. Beide wurden ermordet. Des Königs Verbitterung stieg so weit, dass er nicht einmal einen Unverdächtigen freundlich ansah und auch seinen Freunden äußerst schroff begegnete. So kann es uns nicht überraschen, dass Herodes außer sich war, als er hörte, dass sich Weise aus dem Morgenland nach einem neugeborenen König erkundigten. Die Weisen fragten: Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Jetzt ist gut. Es ist beeindruckend, dass diese Weisen den Stern entdeckten und dessen Bedeutung kannten. Einen Stern zu sehen ist das eine, aber die Bedeutung zu verstehen. Sie mussten davon Kenntnis gehabt haben, dass die Juden auf einen besonderen König warteten. Ein König, der für die gesamte Menschheit von größter Bedeutung sein wird. Weshalb hätten sie ihn sonst ehren sollen? Ein König eines anderen Volkes. Faszinierend, dass das Universum die Ankunft dieses großen Königs anzeigte. Der Himmel verkündet die Ankunft des Königs aller Könige. An Weihnachten geschah nicht alles an stillen und einsamen Orten, wie man so manchmal den Eindruck bekommt. Sogar das Universum kommt in Bewegung. Denn wenn Gott sein Heilshandeln vorantreibt, dann kommt das Universum in Bewegung. Und so wird es auch sein, wenn Jesus das nächste Mal die Erde besuchen wird. Jesus selbst sagt, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes, also das Zeichen von Jesus, am Himmel erscheinen. Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Gott, der Schöpfer, kann in seiner uneingeschränkten Macht das ganze Universum für die Verkündigung verwenden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ganze Universum, das ganze Universum verkündigt, was geschehen wird. Das kann nur der Schöpfer. Das Interessante für mich ist nicht der Stern, den die Weisen entdecken. Interessant finde ich, dass dieses Wissen über einen jüdischen König weit über die Grenzen Israels bekannt sein musste. Die Sonderstellung von Jesus war bereits bei seiner Geburt weit über die Grenzen Israels hinweg bekannt. Und so ist das, wenn Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, die Menschen besucht. Dann geschieht das eben nicht heimlich irgendwo an einer Ecke, sondern dann kommt Unglaubliches in Bewegung. Vermutlich wurde Herodes kreidebleich, als er hörte, der König der Juden sei geboren. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. In seinem fanatischen Wahn sah er sich sogar von einem kleinen Kind bedroht. Ich meine, er hat ja sein Hirn, hat er ja ausgeklinkt. Stellt euch das mal vor. Das Kind kommt zur Welt, ein Baby, er wusste, es muss ein Kleinkind sein. Er war schon fast 40 Jahre König. Was hätte ihm das Kind noch anhaben können? Bis der dann mal so groß ist, dass der regieren kann, ist er schon lang gestorben. Aber das konnte er nicht ertragen. Er war wahnsinnig, gewisserweise. Und die Einwohner von Jerusalem erschraken, weil sie die willkürliche Reaktion des Herodes fürchteten. Sie wussten nicht, was macht er jetzt? Ermordet er jetzt einfach in Jerusalem x Leute, übrigens Nur so nebenbei bemerkt, als Herodes starb, er wusste, dass er nicht beliebt war im Volk. Dann hat er, glaube ich, in Jericho ganz viele Menschen eingesperrt und hat den Befehl gegeben, wenn er stirbt, dann sollen sie dieses Haus, wo diese Leute drin sind, in Brand setzen, weil er wisse, die Leute würden über seinen Tod nicht weinen, aber dann würden sie wenigstens weinen, weil die anderen gestorben sind. So ein Mensch war das. So kann man sich vorstellen, dass Jerusalem erschrak. Was macht er jetzt? Was sind das für Folgen? Welche schrecklichen Maßnahmen wird er wohl ergreifen? Und die Befürchtung des jüdischen Volkes, die waren gerechtfertigt, denn Herodes verursachte später in seiner blindwütigen Angst ein furchtbares Massaker in Bethlehem. Herodes wusste natürlich auch, dass die Juden auf einen König warteten. Und nun wollte er genau wissen, wo dieser König geboren wurde. Herodes rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten und des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Die jüdischen Priester und Schriftgelehrten suchten die Antwort natürlich nicht in den Sternen. Könnte man ja annehmen, oder? Die Weisen haben es in den Sternen gesehen, jetzt könnte man denken, ja gut, jetzt schauen die auch in den Sternen. Nein, natürlich schauen die nicht in den Sternen. Sie suchten in den Schriften der Propheten und sie mussten nicht lange suchen, um den Geburtsort von Jesus zu entdecken. Sie sagten Herodes, in Bethlehem in Judäa. Und darum konnten sie das so genau sagen? Es ist so in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Der Prophet Micha schrieb circa 700 Jahre vor der Geburt von Jesus auf, wo der König der Juden zur Welt kommen wird. Sie weisen also Herodes auf diese Stelle in Micha 5,1 hin. Und das muss man vielleicht auch noch sagen. Das ist gar nicht so normal. Natürlich ist das der Bürgerort. Kann man vergleichen mit einem Bürgerort. Sie müssen ja zurück an den Ort ihrer Geburt. War das Bürger, oder normalerweise, als das Königreich Israel noch intakt war, da kamen die Könige in Jerusalem zur Welt, wo der Palast ist, nicht in Bethlehem. Aber da wusste schon Micha, 700 Jahre vorher, du Bethlehem im Lande Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Die Bibel ist eben zuverlässig in ihren Aussagen. Natürlich, die Kritiker, die sagen dann, ja, das ist nur symbolisch. Das hätte auch am anderen Ort gewesen sein. Es muss nicht dort gewesen sein. Es ist nur in Bezug auf den Bürgerort, die Herkunft, die Stadt Davids, oder dass er quasi in dieser Geschlechtsfolge ist. Nein, er ist in der Ortschaft Bethlehem zur Welt gekommen. So wie das Micha gesagt hat. Herodes wollte möglichst schnell eine Lösung finden, wie er diesen König beseitigen könnte. Er rief die Weisen heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. So konnte er herausfinden, wie alt dieser König ungefähr sein musste. Und daraufhin schickte er die Weisen nach Bethlehem, also er hat den Stern immer noch nicht gesehen, der war ihnen noch verborgen. Er schickte sie nach Bethlehem, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagt es, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Was für ein Heuchler. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Wie kann man so verlogen sein? Was für ein herzloser, kalter Mensch muss das gewesen sein. Jesus wurde kaum in der Welt angekommen, verfolgt. Kaum geboren wollte man ihn schon töten. Nun, man könnte sich fragen, warum Gott die Weisen nicht direkt nach Bethlehem geschickt hatte. Klar suchten die Weisen den König in der Hauptstadt, im Palast. wenn sie gesehen haben, der König Jerusalem, König Israels wird geboren. Ja, wo gehen sie hin? In die Hauptstadt? In den Palast? Würde jeder machen. Der Stern war ihnen also verborgen. Sie wussten, es ist der König in Israels. Also wir reisen jetzt nach Jerusalem. Es ist nicht so, dass ständig der Stern vor ihnen herzog. Sondern es war klar, König ist geboren, der jüdische König, der wird in Jerusalem im Palast zu finden sein. Aber Gott hätte sie doch mit dem Stern, der ja dann gleich, als auf dem Weg nach Bethlehem plötzlich wieder erschien, hätte er sich doch direkt nach Bethlehem führen können. Dadurch hätte vielleicht das Massaker in Bethlehem vermieden werden können. Warum macht das Gott nicht? Doch Gott wollte, dass die Weisen zuerst im Palast gehen. Gott wollte, davon bin ich überzeugt, Herodes, den politischen Machthaber, den religiösen Führern des Volkes Israels und der Bevölkerung in Jerusalem bekannt machen, dass der König der Juden nun geboren ist. Alle Anzeichen, bis dahin hatten sie immer übersehen. Jetzt sollen sie es noch einmal hören. Alle sollen es wissen. Der König der Juden ist geboren. Und ich frage mich, warum rennt keiner dieser Bürger von Jerusalem nach Bethlehem? Warum? Der König der Juden, sie wussten das ja. Die Schriftgelehrten, die konnten das aus den Propheten sehen. Sie konnten sogar den Geburtsort sagen. Und keiner geht hin. Keiner geht hin. Die einzigen, die hingehen, sind die Heiden. Das ist doch ein Wahnsinn. Und das frage ich mich auch heute. Warum glauben Menschen die verrücktesten Dinge? Und wenn sie vom Evangelium hören, interessiert sie das keinen Deut. Lieber kaufen sie Steine und legen sie auf, unters Bett, zwischen die Matratze, übers Bett. Sie machen alles, alles, alles. Aber das, was eigentlich offensichtlich ist, was geschichtlich belegt ist, sie rennen nicht, sie kommen nicht. Ja. Johannes hat es gesagt in seinem Evangelium, Gott kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das ist die Tragik. Die Tragik von uns Menschen. Alle wussten es, alle. Alle haben auf den Messias gewartet und keiner. Das hätte einen richtigen Volksaufmarsch geben müssen. Nach Bethlehem. Bethlehem ist nicht weit weg von Jerusalem. Da kam man also schnell hin. Aber niemand ging. Nun, so wie die Weisen nicht direkt ihr Ziel erreichen, so führt Gott in unserem Leben. Gottes Pläne sind oft anders als unsere Pläne, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, ich auf jeden Fall schon mehrfach. Was für uns ein Umweg ist, das könnte Gott beabsichtigt haben. Vielleicht, so wie bei diesen Weisen, vielleicht möchte er etwas bewegen, das mir verborgen bleibt. Für mich persönlich ist diese Tatsache sehr hilfreich und gibt mir in verschiedenen Situationen so eine gesunde Gelassenheit. Denn ich weiß, Umwege können Gelegenheiten sein. Also wenn ich zum Beispiel eine Uhr kaufe, habe ich auch schon gemacht. Nicht viele, obwohl ich Uhren sehr gern habe, aber die sind eben so teuer, deshalb kaufe ich nicht so viele. Aber ich habe, glaube ich mal, meinem Sohn eine gekauft und dann kaum habe ich die gekauft, war die kaputt. ist nicht richtig gelaufen. Das kann ja passieren. Jetzt könnte ich sauer werden über diesen Uhrmacher und sagen, es ist schlimm, ich kaufe eine neue Uhr und es war auch nicht billig und es ist schon kaputt und was für ein schlimmes Geschäft. Ich könnte da hin auf den Tisch schlagen oder ich könnte sagen, okay, ich gehe wieder zurück, bin nett mit dem Uhrmacher. Vielleicht will Gott, dass ich den nochmal sehe und er mich. Vielleicht will er mit mir und mit ihm eine Beziehung aufbauen. Das macht mich gelassen. Ich habe jetzt eine größere Zahnbehandlung hinter mir, die sind immer länger geworden und immer mehr zum Zahn. Das war zwar relativ schmerzhaft, aber wer weiß, vielleicht will Gott eine Beziehung aufbauen mit mir zu diesen Menschen, liebe Menschen. Das macht mich gelassen. Ich ärgere mich nicht so schnell, sondern ich sehe die Gelegenheiten, was Gott vielleicht möchte, dass vielleicht dieser Umweg eine Gelegenheit ist. Und dann bleibe ich freundlich. Es ist das Schlimmste, wenn Christen so etwas passiert und sie kommen und schimpfen und wüten wie die Wilden. Und dann kann man nur denken, hoffentlich hat der ja nicht gemerkt, dass das ein Christ ist. Oder? Hoffentlich hat er es ja nicht gemerkt. Dann nimmt man alle Kleber weg vom Auto und so. Oder? Umwege können Gelegenheiten sein. Gott allein weiß, welche Gelegenheiten, aber wenn wir das verstanden haben, dann werden wir auch vieles in unserem Leben gelassener nehmen können. Vermutlich waren die Weisen über die Reaktion am Hof des Herodes und in der Stadt Jerusalem sehr erstaunt. Ich meine, die waren platt, was ist da überhaupt los? Wir kommen und alle sind geschockt, wenn wir nach ihrem König fragen. Sie sagen nicht, ja, wir freuen uns, sie haben den neugeborenen König. Nein, das ist ein Riesending. Ich glaube, die waren, mussten zuerst sich sammeln und sagen, nee, was geht da ab? Die sind ja nicht ganz bei Trost. Jetzt haben die einen König, wir kommen aus dem Morgenland weit angereist. Erstmal wissen die gar nichts davon und wenn sie es hören, dann kommen sie noch in Panik. Also es war für die sicher sehr, sehr speziell. Wie konnte es sein, dass die Geburt dieses Königs unbekannt war? Jedenfalls machten sie sich Richtung Bethlehem auf den Weg, ohne die genaue Adresse zu kennen. Und plötzlich erschien der Stern, der sie zu dieser Reise veranlasste. Der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, eben erst jetzt, weil Gott noch zuerst wollte, dass sie diesen Umweg nach Jerusalem machten, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Leider wissen wir nicht, wie sie den Stern erkannten und wie er ihnen zeigen konnte, in welchem Haus sie Jesus finden würden. Darüber gibt es verschiedene Theorien und Mutmaßungen, aber jedenfalls waren die Weisen richtig happy. Wirklich glücklich. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Das ist ein unglaublicher Kontrast. Die Juden erschrecken über die Nachricht der Geburt ihres Königs und die Heiden sind überglücklich, ihn gefunden zu haben und ihn ehren zu können. Was für ein Kontrast! Verkehrte Welt. Anbetend fallen sie vor Jesus nieder, sie warfen sich vor Jesus nieder und erwiesen ihm Ehre. Was für ein Bild! Weise, gelehrte Männer, hoch angesehene Männer, die in ihrem Volk ein hohes Ansehen genossen, aus fernem Land angereist, fallen auf die Erde vor diesem königlichen Kind. Und verehren ihn. Und sie holten die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was in diesem Moment vor sich ging, wurde prophetisch angekündigt. Diese Weisen vertreten symbolisch die Menschen aus den Heidenvölkern. die Jesus verehren werden. Einmal mehr zeigt uns Gott in diesem ganzen Geschehen unübersehbar, dass Jesus nicht nur König der Juden ist, sondern ist genauso der König der Menschen aus allen Nationen. Das hatten wir schon im Stammbaum gesehen von Jesus, das sehen wir auch hier wieder. In Bethlehem geschah zeichenhaft, was der Prophet Jesaja ankündigte. Karawanen von hochbeladenen Kamelen kommen aus Midian und Epha. Die Leute aus Saba kommen mit Gold und Weihrauch und rühmen meine mächtigen Taten. Heiden erwiesen dem Messias und somit dem Schöpfer Ehre. Sie beteten Christus an und damit haben sie ihr Ziel erreicht und nun bekommen sie in einem Traum weitere Anweisungen. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren und deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Sie folgten lieber den Weisungen Gottes und verzichteten auf einen weiteren Besuch bei Herodes. Vom ersten Tag an hatte Jesus internationale Ausstrahlung, würden wir heute sagen. Die Weisen, die aus dem Morgenland, vermutlich aus Babylon, angereist waren, zeigten in aller Deutlichkeit, dass Jesus weit über die Grenzen von Israel hinaus von größter Bedeutung für die Menschheit sein wird. Menschen aus allen Nationen werden durch diesen König gerettet und gesegnet werden. Die Geschichte der Weisen zeigt uns im Kleinen, was einmal in einer großartigen und beeindruckenden Art geschehen wird. Menschen aus allen Nationen werden Jesus Ehre erweisen. Wie Johannes das in einer seiner Visionen beschreibt: Ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Das Lamm ist Jesus. Da werden wir einmal dabei sein. Wer Jesus liebt und ihm nachfolgt, wird zu diesen Menschen gehören, die hier Jesus und seinen Vater verehren. Und bis es soweit ist, sollten wir nicht aufhören, Jesus zu verehren und ihm zu dienen, denn bis heute gilt, was die Engel den Hirten verkündigten: Ehre und Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Friede auf der Erde bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich bete mit uns und dann werden wir noch einmal ganz kompakt sehen, wer Jesus und was Jesus alles ist. Vater, ich möchte dir danken für deine große Barmherzigkeit und Gnade und ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Und es ist kaum fassbar, wie das schmerzhaft für dich gewesen sein musste, ständig zu erleben, dass dein Volk nichts von dir wissen will. Dass du ständig verfolgt und verspottet wurdest. Und das hast du alles getan, um uns zu retten. Und leider ist es bis heute noch so, dass viele Menschen dich belächeln. Sie haben keine besseren Alternativen, aber sie finden es, warum auch immer, nicht nötig, dich ernst zu nehmen. Aber wir wünschen uns, Herr, dass noch viele Menschen zu dir finden, neues, ewiges Leben bekommen und einmal auch bei dieser Schar dabei sein werden, die Johannes in seiner Offenbarung beschrieben hat, Menschen aus allen Nationen, aus allen Sprachen, die dich anbeten werden. Denn du bist der wahre König. Amen.